Radio 3. Das Gespräch.
In dem, was priesterlich ist und was Kirche ist, ist das ein Grundauftrag. Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten und die zu uns gekommen sind und nach Heimat suchen, diesen Menschen beizustehen, das gehört zu unserem Wesen dazu.
Heute möchte ich Ihnen Pater Fabian Retschke vorstellen. Er ist Jesuit und Priester, Kaplan in einer katholischen Gemeinde in Berlin und er arbeitet beim Jesuitenflüchtlingsdienst. Der berät geflüchtete Menschen unter anderem zu Härtefällen, Kirchenasyl und Abschiebehaft. Ich habe ihn eingeladen, um mit ihm über seine Arbeit da zu sprechen und warum er es wichtig findet, sich als Jesuit genau da zu engagieren. Außerdem hat er eine Gesprächsreise gemacht durch die Lausitz und da mit den Menschen über Migration gesprochen. Mich interessiert, wie er das erlebt hat und wir wollen auch darüber sprechen, warum er Priester und Jesuit geworden ist. Mein Name ist Vera Kröning-Menzel und ich freue mich auf eine Stunde mit Pater Fabian Retschke vom Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, herzlichen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Lassen Sie uns zuerst sprechen über Ihre Arbeit beim Jesuitenflüchtlingsdienst. Was ist denn da Ihre wichtigste Aufgabe?
Also meine Aufgaben, würde ich sagen, sind vielfältig. Das letzte, ich habe jetzt beispielsweise ein kleines Kartenspiel entwickelt, wo wir verschiedene Migrationsmythen aufdecken. Also immer kurz gefasste, so sagen wir mal, Stammtischparolen über Migration und dann die auch kurz gefassten Tatsachen, die dagegen stehen. Ja? Denn da sind viele Dinge dabei, die hält man jetzt erstmal für total plausibel, aber dann zeigt sich, nee, es ist doch gar nicht so einfach, wie man denkt. Ja?
Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Also zum Beispiel ist ja so ein bisschen die Idee, dass wir jetzt gerade in einer ganz großen Krise stecken und dass einfach eine so große Menge an Menschen zu uns kommt, dass es alle überfordert. Das ist aber tatsächlich nicht unbedingt so, sondern wenn wir uns das anschauen, gibt es zwar kurzfristig mal Schwankungen, sagen wir mal Ausschläge nach oben, weil bestimmte Situationen eintreten, ein Krieg oder irgendeine besondere Katastrophe, dann steigt natürlich die Einwanderung. Aber insgesamt sind die Bevölkerungsanteile von Einwanderern relativ stabil, auch international. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, gewinnt man einfach ein größeres Bild des Ganzen, schaut auf die langfristige Perspektive und kann etwas nüchterner und etwas ruhiger mit dem ganzen Thema umgehen, pragmatischer. Aber kommen wir noch mal ein bisschen zu meinen Aufgaben vielleicht zurück. Also eben genau diese, sagen wir mal, politischen Rahmenbedingungen auch von Migration. Also wo stehen wir da gerade? Was entwickelt sich da gerade? Und das ist sehr, sehr, sehr viel, weil das ein Feld ist, das so sehr in der öffentlichen Debatte steht, aktuell nach wie vor, dass die Politik irgendwie signalisieren will, wir tun da jetzt was. Und dann kommen Haufen neue Gesetze. Und meine Aufgabe ist es, mich damit zu beschäftigen, das zu analysieren, zu gucken, was tun wir jetzt daraus? Ja, sollten wir uns vielleicht mal mit einer Stellungnahme oder mit einem Brief an Verantwortliche wenden? Versuchen wir irgendwie uns zu vernetzen mit anderen, damit wir etwas tun können, um die Situation der Geflüchteten hier konkret zu verbessern.
Das heißt, Sie sind jetzt weniger in der direkten Beratung tätig, sondern Sie machen mehr so eine Bildungs- und Bewusstseinsarbeit zum Thema Migration?
Das ist richtig. Also ich mache auch mit ein Stück weit in der sogenannten Härtefallberatung.
Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was das ist.
Ja. Wenn Menschen sonst keine anderen legalen Möglichkeiten mehr haben, um ihren Aufenthalt hier in Deutschland zu legalisieren, also oder wieder zu regularisieren, aber diese Menschen, die sind halt schon gut hier integriert oder da gibt es familiäre oder gesundheitliche Situationen, wo man jetzt sagen würde, also diesen Menschen jetzt nach so vielen Jahren hier in Deutschland einfach wieder abzuschieben in ein Land, von dem er sich auch schon wirklich entwurzelt hat, das ist eine menschliche Härte und das kann doch nicht sein, ja. Und dann gibt es diese Härtefallkommission, das sind verschiedene Vertreterinnen und Vertreter, Organisationen, mit dabei, zum Beispiel die Diakonie auf evangelischer Seite oder der Flüchtlingsrat als nicht kirchlicher Akteur natürlich. Und wir als Jesuiten Flüchtlingsdienst in Vertretung der katholischen Kirche sind da dabei. Und in dieser Härtefallkommission bringen wir dann unsere Fälle ein und die legen wir dann der Innensenatorin vor zur Entscheidung, den Menschen dann eine Chance zu geben und einen Aufenthaltstitel so befristet und mit Bedingungen, mit Auflagen zu geben, damit man auch wirklich diesen Menschen hilft, dass er danach auch langfristig hier sein kann, weil dann noch die Sprache vielleicht noch stärker verbessert ist und die Qualifikation gegeben ist, um hier auch wirklich langfristig für den Lebensunterhalt zu sorgen zum Beispiel.
Welcher Fall ist Ihnen da noch besonders im Gedächtnis?
Da gibt es sehr viele, aber etwas, worüber ich mich immer wieder ärgere, ist die Verwaltung, und zwar insbesondere die Ausländerbehörde. Es ist gerade ja so, dass Flüchtlinge, die mit einer Duldung hier sind, dass sie eine Erlaubnis extra brauchen für jede Beschäftigung, der sie nachgehen wollen. Die brauchen eine Erlaubnis von der Ausländerbehörde, dass sie ihre Beschäftigung auch antreten können. Man könnte das anders gestalten. Man könnte sagen, man könnte das Ganze umdrehen beispielsweise, dass einfach der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin einfach das meldet an die Ausländerbehörde und sagt, wenn irgendwas dagegen spricht, dann sag's mir, dann ist wieder vorbei, ja. Aber durch diese langen Wartefristen, die dadurch entstehen, weil eine Ausländerbehörde gerade einfach sehr, sehr, sehr viel liegen bleibt und über sehr lange Zeit. Dadurch kommt es dann oft dazu, dass Arbeitgeber sagen, ich habe dich vor 3, 4, 5 Monaten gebraucht, nicht jetzt, wo deine Erlaubnis kommt, um dich zu beschäftigen. Es tut mir leid. Und da gibt es immer wieder Menschen, die lange, lange in einer beschäftigungslosen Phase sind, aber nicht, weil sie selbst dran schuld sind, sondern die wollen ja arbeiten, die können auch, die finden auch Arbeit, nur es hängt an der Verwaltung. Ja. Ich habe Respekt vor den Menschen, die da arbeiten. Ich möchte niemandem die Schuld zuschieben, aber es ist wirklich sehr bedauerlich für die Menschen, die darunter leiden, unter diesen langen Wartefristen.
Aber da gab es ja auch jetzt eine Verbesserung. Zunächst war es ja so, dass Menschen erstmal ein halbes Jahr warten mussten, bis sie überhaupt arbeiten durften. Und diese Frist wurde jetzt verkürzt auf 3 Monate. Würden Sie dann sagen, das geht so in die richtige Richtung?
Das geht in die richtige Richtung. Es muss gleichzeitig auch gewährleistet werden, dass die Menschen hier auch die Integrationsförderung auch bekommen, dass sie hier auch Sprachkurse bekommen. Das war ja so fast parallel die Entscheidung dazu, dass die Integrationskurse zum Beispiel für geduldete Menschen, dass die nicht mehr finanziert werden und so. Das sind dann wieder so negative Signale, die dann so parallel laufen. Ja, also ich sag mal, es ist ein Signal in die richtige Richtung. Es muss aber gleichzeitig auch, es müssen die Bedingungen dafür gegeben sein, dass die Menschen auch arbeiten können und dass sie sich hier auch langfristig integrieren können, weil sie zum Beispiel einen Sprachkurs machen. Ja.
Es beantragen ja immer weniger Menschen Asyl in Deutschland. Im April waren es rund 3.000 Menschen weniger als vor einem Jahr, ungefähr ein Drittel weniger. Bemerken Sie das denn, dass bei Ihnen in der Beratung beim Jesuitenflüchtlingsdienst jetzt auch weniger Menschen da sind?
Nein. Also bei uns zur Beratung, gerade auch zur Rechtsberatung, tauchen nach wie vor viele Menschen auf. Und die Menschen tauchen heutzutage mit größerer Verunsicherung auf. Ja.
Was meinen Sie damit?
Also gerade auch Menschen zum Beispiel aus Afghanistan, wo jetzt die Bundesregierung angefangen hat mit einem wirklich nicht akzeptablen Regime der Taliban auch zusammenzuarbeiten, auch deren Botschaftsmitarbeiter in Deutschland hier willkommen zu heißen sozusagen. Es ist entbehrt eigentlich jeder Beschreibung. Die Situation ist unsicherer geworden tatsächlich. Es ist vielleicht auch irgendwo Strategie, diese Ungewissheit zu erzeugen für die Menschen, die hier leben aus anderen Ländern, auch als Geflüchtete. Und diese Unsicherheit, auch weil sie von Seiten der Behörden, von Seiten der Verwaltung irgendwie immer stärker signalisiert bekommen, das kann ja auch ganz subtil geschehen, aber nicht weniger offensichtlich ist es dann, dass sie eigentlich nicht richtig gewollt sind und das verändert ein bisschen auch die Atmosphäre, wie die Menschen, auch wenn mit welcher Not sie zu uns kommen. Ja, also es gibt Menschen, die zu uns kommen, die haben wirklich Angst und ich würde auch sagen, teilweise berechtigte Angst davor, in wenigen Tagen von der Polizei aufgegriffen und abgeschoben zu werden, obwohl sie sich nichts haben zu Schulde kommen lassen und so, sondern deren Aufenthalt ist gerade nicht regulär, ja, aber dass sie mit dieser Angst hier leben müssen, das ist nicht schön.
In einem Interview haben Sie gesagt, dass Sie den Eindruck haben, dass in der Härtefallkommission anders entschieden wird als noch vor 10 Jahren. Was haben Sie damit gemeint?
Ja, also ich meine nicht so sehr die Härtefallkommission, das kam in dem Interview dann ein bisschen zu kurz, um das Detail dann noch zu klären. Es sind eher die Behördenentscheidungen, die mit dem Zusammenhang stehen sozusagen. Ich glaube auch die Entscheidung von Verwaltungsgerichten, die Entscheidungspraxis auch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass die sich verändert, auch Entscheidungen in der Ausländerbehörde sozusagen. Ich glaube, dass da in einer gewissen Weise durchsickert, dass Teile der Bevölkerung, wachsende Teile der Bevölkerung kritisch sind mit dem ja, aktuellen Stand von Einwanderung. Und auch eben die entscheidende Innensenatorin, da verändern sich schon mal Entscheidungen, wo man sagt, so, also früher hätte so ein Fall vermutlich noch eine Bewilligung bekommen, um anerkannt zu werden als Härtefall. Heute ist die Lage deutlich schwieriger.
Was wäre denn da so ein Grund? Denn eigentlich sind die Gesetze ja relativ klar. Es gibt von bestimmten Personen einen Anspruch auf Asyl. Das sind bestimmte Kriterien, die müssen erfüllt sein. Eigentlich müsste das doch für alle gleich gelten, oder?
Also Gesetze sind nie als solche, also so als Reinform, das gibt es ja. Gesetze werden immer ausgelegt. Es gibt immer auch für Verwaltungshandeln einen Ermessensspielraum, weil natürlich da Mensch und Mensch sich einander gegenüber sitzen und die Einschätzung einer Situation, die kann man nicht ganz abstrahieren nur auf bestimmte Paragraphen und Absätze und Sätze, sondern da ist auch dem Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern auch irgendwo ein Spielraum gegeben, das ist ja auch richtig. Aber genau da ist halt auch die Einfallstür sozusagen, um Entscheidungen noch zu verändern. Beziehungsweise die Entscheidung der Innensenatorin ist ja keine, die auf Grundlage von einer Prüfung eines Rechtsgutes oder irgendwie sowas, sondern es ist eine politische Entscheidung. Sie kann entscheiden so oder so und man kann dagegen jetzt auch nicht mehr irgendwie verwaltungsgerichtlich oder so vorgehen, sondern das obliegt ihr.
Warum finden Sie es denn wichtig, sich als Jesuit politisch für Geflüchtete einzusetzen?
Wir hatten hier kürzlich einen großen Gottesdienst in der Hedwigskathedrale. Das ist so das katholische Pendant zum Berliner Dom. Und zwar kurz vor Ostern. Und wir nennen das Krisamesse, weil dabei die Salböle geweiht werden. Und in dem Zusammenhang gibt es auch die Erneuerung der priesterlichen Versprechen, der Weiheversprechen. Als Priester gibt man verschiedene Versprechen ab bei der Weihe. Und dazu, das ist mir dieses Jahr nochmal besonders in den Ohren nachgeklungen, heißt es auch, den Heimatlosen beistehen. Und das heißt, es ist in dem, was priesterlich ist und was Kirche ist, ist das ein Grundauftrag. Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten und die zu uns gekommen sind und nach Heimat suchen, diesen Menschen beizustehen, das gehört zu unserem Wesen dazu. Kirche ist eben mehr als nur Weihrauch und Kirchensteuer. Da gehört eben auch dieses soziale, auch politische, karitative Engagement mit dazu. Wir sind nicht nur da, um Menschen sozusagen im Einzelfall zu helfen, sondern wir sind auch da, wo wir merken, dass hier geht es um Strukturen, hier geht es um das große Ganze, dass wir das ansprechen und da eine Stimme einbringen, die eben unabhängig und unparteiisch ist, aber Partei ergreift für die Menschen, die selber nicht gehört werden. Und da wollen wir die Stimme verstärken.
Einer Ihrer Mitbrüder, der steht immer wieder wegen zivilen Ungehorsams vor Gericht, weil er sich politisch engagiert. Da geht es nicht um Migration, da geht es um Klimaschutz. Der Jesuit Jörg Alt hat bei unangemeldeten Straßenblockaden immer mal wieder mitgemacht und deswegen auch schon im Gefängnis gesessen, weil er sich geweigert hat, eine Geldstrafe zu zahlen. Wie sehen Sie denn das mit dem zivilen Ungehorsam? Geht Ihnen diese Form des politischen Engagements für Männer der Kirche zu weit oder können Sie sich das auch vorstellen, bei sowas mal mitzumachen?
Ich würde mich nicht an eine Straße kleben, aber ich finde, wir sollten eher sprechen über die Problematik, dass eben die Konzerne, die damit Geld verdienen, diesen Planeten zu verbrennen und zu vergiften und zu zerstören, dass die ungeschoren davon kommen, dass man denen nicht beikommen kann, dass die nicht gestoppt werden, sondern jetzt auch von der Regierung wieder nochmal zusätzlich gestärkt werden, subventioniert werden und so weiter. Also da ist das Illegale und also es ist ja legal, das ist ja das Problem eigentlich, dass die Rahmenbedingungen sozusagen so sind, dass das alles legal so gehen kann und das kann man nicht einfach ertragen. Dinge dann wie ein paar Wochen in einem Gefängnis sitzen, dafür glaube ich, ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was da läuft.
Sie haben Musik für uns mitgebracht und zwar von Niccolò Paganini. Was ist das für ein Stück und was bedeutet Ihnen das?
Ja, also das hängt jetzt ein kleines bisschen zusammen. Wie kriege ich jetzt die Brücke? Und zwar, ich spiele Geige. Auch das ist ein Grund, warum mir meine Hände sehr, sehr wertvoll sind. Nee, also ich spiele
Geige.
Deswegen
würden Sie sich nicht mit den Händen irgendwo festkleben. Okay.
Genau,
Sie könnten sich ja festketten.
Darüber können wir nochmal nachdenken, ja. Also ich spiele Geige auf keinen Fall auf einem Niveau, dass ich dieses Stück jetzt gerade spielen könnte oder in absehbarer Zeit spiele. Aber die Geige begleitet mich jetzt seit dem Jahr 2000, also schon den Großteil meines Lebens auf jeden Fall. Sehr leidenschaftlich tue ich das und ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Und Paganini ist auf jeden Fall für die Geige eine der größten Werke überhaupt. Und die Caprice 24 gilt auch als eines der schwierigsten Stücke, ist vielleicht nicht das Schwierigste, aber es ist auch wunderschön, zeigt auch die ganze Klangvielfalt, die so eine Geige mitbringt. Ja, ich finde Paganini was Höheres gibt es für mich nicht auf der Geige.
Caprice Nummer 24 von Niccolò Paganini, gewünscht von meinem Gast Pater Fabian Retschke vom Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin. Sie sind Jahrgang 1993, aufgewachsen in Sachsen, in Wittichenau, in der sorbischen Oberlausitz ist das, zur Schule gegangen in Hoyerswerda und später in Minden in Westfalen, da Abitur gemacht. Und Sie sind in einer katholischen Familie aufgewachsen. Wie hat sich das geäußert? Jeden Sonntag mit der ganzen Familie in die Kirche gegangen?
Also auf jeden Fall mit meinen Eltern, so als meine älteren Brüder noch Haus lebten. Also ich habe drei ältere Brüder, da waren die auch noch dabei. Ja, irgendwann gab es eine Zeit, wo das für mich dann nicht mehr so toll war. Also meine,
dass Sie Brüder haben?
Nein, gar
oder
nicht.
Dass Sie in die
nein.
Kirche
oh,
gehen mussten? Ja, ich meine, so drei ältere Brüder, das kann ich mir auch schon stressig vorstellen.
Oh, es ist spannungsreich.
Naja, das meine ich.
Nee, aber es ist, ja, mit der Kirche, das war eine Zeit lang in meiner Kindheit, Jugend, irgendwie fand ich das dann doch recht langweilig. Gottesdienste sind auch nicht unbedingt kindergerecht, so wie sie sind. Aber ja, also ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Der Glaube gehörte irgendwie dazu, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Gerade auch in der sorbischen Gegend heißt es auch das Osterreiten zum Beispiel. Also eine Tradition, eine Reiterprozession zu Ostern, die dort stattfindet.
Durften Sie da mal mitreiten als Reiter?
Da war ich ein bisschen zu früh weggezogen dafür, sonst hätte ich das machen dürfen. Ja, also für mich war Kirche einfach präsent seit sehr früh in meinem Leben. Und ich erinnere mich da auch noch an sehr schöne Momente und gerade dann aber auch in der Jugend, also in der Zeit, wir nennen das ja Firmung, andere kennen das im evangelischen Bereich als Konfirmation, ja. Diese Zeit, in der man nochmal eine Bestätigung gibt für seinen eigenen Glauben, aber auch eine Bekräftigung erhält in diesem Sakrament, da hat sich für mich viel verändert und da bin ich dann selbst auch nochmal, ich würde sagen, gläubig geworden. Ja, also ich war schon katholisch, aber da habe ich mich dann auch nochmal selber als gläubig identifiziert.
Und wenn Sie sagen, Sie sind gläubig geworden, gab es da ein bestimmtes Erlebnis, das Sie damit verbinden, wenn Sie sowas sagen?
Es gab eine Reihe von Erfahrungen, würde ich sagen, die dazugehören. Auch einfach eine wachsende Liebe zu dem gemeinschaftlichen Gebet, zum Gottesdienst. Also als Jesuiten kennen wir so dieses Wort, diesen Begriff Trost. Ja, das ist ein Begriff, der für unsere Frömmigkeit, unsere Spiritualität ganz wichtig ist, der eben damit zusammenhängt, dass man ein ganz starkes Gefühl von Nähe, von vielleicht auch Zugehörigkeit, von Geborgenheit, Wärme, Freude und so weiter hat. Und dieses Gefühl, das stärkt eben auch diesen Wunsch, sich mehr mit diesem Gott und mehr mit dieser Kirche zu verbinden. Und diese Erfahrung von Trost hat wohl auch damit dafür gesorgt, dass ich dann bestimmte Entscheidungen getroffen habe danach.
Und diese Momente, in denen Sie den Trost gespürt haben, war das eher was, wo Sie so ins Gebet versunken waren? Oder waren das eher so Momente in der Gemeinschaft? Wie kann man das verstehen, was Sie da beschreiben?
Ja, sowohl als auch. Also es sind Erfahrungen von Gemeinschaft, Erfahrungen davon, dass es schön ist, gemeinsam seinen Glauben feiern zu dürfen. In einem Umfeld wie dort fällt es vielleicht leicht, wenn hunderte Menschen um einen herumstehen und man gemeinsam das Glaubensbekenntnis spricht sozusagen. Ja. Das ist ein sehr stark verbindendes Handeln, ja, in dem Moment. Und da dann auch diese Erfahrung, so, das ist auch mein Glaube, ja, auch das Zuhören, Hören auf die Heilige Schrift, auf die Bibel. Da waren ganz, ganz viele dieser Momente mit dabei.
Das finde ich ja interessant, dass Sie sagen, so beim Beten des Glaubensbekenntnisses, weil das ist ja so ein langes Gebet, wo auch viele Aussagen drinstehen, die gar nicht so leicht mitzusprechen sind. Ne? Zum Beispiel mit der Jungfrauengeburt und sowas. Ja,
ja, und gleichzeitig ist es halt auch wirklich das Einfügen in eine viel größere Gemeinschaft, in eine weltweite Gemeinschaft, in eine Gemeinschaft, deren Ursprünge Jahrtausende zurückreichen, aber die genauso auch heute sich dazu bekennt, ja, wo wir nicht alle paar Jahre per Mehrheitsbeschluss irgendwie da jetzt an diesen Dingen arbeiten und dann nochmal 5 Fußnoten hinzufügen und irgendwelche Paragraphen ändern, so wie es uns gerade passt, sondern das ist das, worauf wir uns bekennen seit 1700 Jahren. Das ist schon etwas, was ein Stück weit mit Demut erfüllt, aber im allerschönsten Sinne des Wortes, ja, einfach die Dankbarkeit, auch Teil eines Größeren zu sein und nicht alles aus mir selbst nochmal neu erfinden zu müssen, sondern mich hier getragen zu wissen von einer größeren Gemeinschaft.
Gab es den einen Moment, in dem Sie gespürt haben, ich möchte Priester werden?
Ja, also irgendwann kam das dann in diesem Zusammenhang, in diesen Monaten sozusagen auch auf, wo ich diese ganz neue Erfahrung gemacht habe.
Von also mit Trost. 14 schon?
Ich war so fast 16, irgendwie so um die 15, 16 war ich da so, ja. Und da kam ich dann so auf diesen Gedanken und dann habe ich das irgendwann, ich glaube zuerst meiner Mutter erzählt und dann irgendwann meinen beiden Eltern, ja, so, ich glaube, ich möchte Priester werden. So, und die waren erstmal völlig überrascht, weil sie das von meinem bisherigen Werdegang irgendwie nicht so, meiner Entwicklung bis dato nicht so gesehen hatten, sozusagen. Aber sie haben mir von Anfang an signalisiert, ja, wenn das dann das ist, was du machen willst, dann tu das, wir stehen hinter dir. Aber wenn du merkst, das ist es nicht, dann mach was anderes.
Priester ist das eine. Und warum wollten Sie dann auch gerne Mitglied bei den Jesuiten werden?
Ich bin dann ja 2011 in Freiburg ins Priesterseminar eingetreten. Ich wollte in Freiburg in dieser wunderschönen Stadt studieren. Ich hatte bis dahin noch gar nicht dort gelebt. Also ich kannte das gar nicht, ja. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck so, das könnte ganz gut sein dort. Und habe mir da selber mal einen Eindruck gemacht und gesagt, ja, das passt.
Nicht zu groß, nicht zu klein.
Ja, sehr schön warm auch. Also verhältnismäßig. Okay. Ich bin ein Freund des warmen Klimas. In Freiburg ist schon auch wirklich ganz toll. Und auch das kirchliche Umfeld, das sagte mir irgendwie zu. Und bin dann in das Priesterseminar in Freiburg gegangen und habe dort eben diese Ausbildung begonnen. Und im Laufe der Ausbildung aber irgendwie gemerkt, ja, als Priester in dieser Kirche zu wirken, das kann ich mir schon gut für mich vorstellen. Ich sah dann aber irgendwie dieses Pfarrersein, also dass man da irgendwo ist, alleine und über viele Tausende von Menschen, also zumindest mal nominell, dafür verantwortlich ist und irgendwie dieses Lebensmodell Pfarrer, das sah ich für mich selbst nicht mehr so als Lebensmodell. Ich habe dann die Jesuiten kennengelernt in Frankfurt, in der Hochschule für Philosophie und Theologie, St. Georgen. Habe dort ein Jahr lang Theologie studiert und sagte zuallererst so, nee, also Jesuiten, da würde ich ja nie eintreten. Und dann.
Wieso?
Ja, das
wirkt. Die gelten so als Schlaumeier, die Jesuiten.
Das ist richtig, ja. Es gibt das so, dieses Klischee. Ich hatte einfach keinen Eindruck, so wie das so sein, wie das so ist. Und also da hatte ich überhaupt keine Ahnung, auch was dahinter steht und was das trägt. So. Dann habe ich aber Exerzitien gemacht. Das sind geistliche Übungen, die jemand in Stille macht und einzeln sozusagen. Das heißt, ich bin für mehrere Tage, in der Regel so 8 Tage ungefähr, in Stille und beschäftige mich mit der Bibel, mit Erzählungen vor allem von Jesus, von seinem Leben. Versuche mir das auch mit meiner inneren Vorstellungskraft sozusagen vorzustellen, um mich dazu irgendwie zu verhalten oder was sagt das mir? Und diese Art von geistlichen Übungen, die hat damals ein Fundament mir gegeben für mein geistliches Leben, das nochmal ganz anders war und wo ich auch sozusagen auch ein persönliches Wachstum daraus mitgenommen habe, das wirklich sehr bemerkenswert für mich selbst war. Also was geschehen kann einfach in der Stille, die Kraft der Stille, das ist fantastisch. Ja, das war dann irgendwann der Auslöser, um mich mehr zu beschäftigen mit dem, was die Jesuiten so sind, was die so machen, wie man Jesuit wird. Und da kam ich dann irgendwann nach mehreren Jahren Bedenkzeit, sagen wir mal so, also wo ich das Ganze erwogen habe und auch besprochen habe, mich habe begleiten lassen in diesem Entscheidungsprozess. Und dann irgendwann kam ich zur Entscheidung, oh, ich versuche das jetzt mal. Und es stellte sich eine innere Gewissheit, eine Zufriedenheit ein und Ruhe und Gewissheit, die mich dann getragen hat durch die Jahre seither.
Im Jahr 2019, da sind Sie nach Berlin gekommen und haben im Canisius-Kolleg gearbeitet, in der Jugendarbeit. Und viele Menschen, wenn die Canisius-Kolleg hören, dann denken die an den Beginn des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche. Der kam ja ins Rollen, weil ehemalige Schüler sich an den damaligen Schulleiter des Canisius-Kollegs gewandt haben, Pater Mertes. Und der hat das Ganze öffentlich gemacht und den Missbrauchsskandal ins Rollen gebracht. Heute wohnen Sie in Berlin in einem Haus mit Pater Mertes, der ist ja auch Jesuit. Aber wenn Sie sich an damals zurückerinnern, wie haben Sie das mitbekommen?
2010. Ja, also das war natürlich eine sehr befremdliche Geschichte und das hat mich irgendwie mit Unverständnis auch erfüllt, so ach, natürlich auch Abscheu, also moralische Abscheu, was anderes kann man dabei eigentlich nicht fühlen, also gegenüber diesen Taten. Das war gerade so in der Zeit, dass ich Abitur gemacht habe. Das hat mich nicht an dieser Entscheidung zweifeln lassen, sozusagen. Aber es war auf jeden Fall etwas, was ab da auch das Reden über Kirche und über Priestertum ganz stark verändert hat. Bis dahin, dass dann Menschen einem unterstellen, fast, also wenn man dann sagt, ja, ich will Priester werden, wie ich das damals gesagt habe, so, wie ist der denn drauf, ne? Und dann an solche Dinge im Hintergrund denken und solche Unterstellungen, wenn die im Raum sind gegenüber Menschen, das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Ja, ja, das war auf jeden Fall ein Einschnitt, sagen wir mal so.
Welche Rolle hat denn Prävention von sexualisierter Gewalt in Ihrer Ausbildung zum Priester gespielt und im Noviziat?
Das spielt immer wieder eine Rolle. Also Prävention, da geht es ja darum, auch wirklich eine gute Atmosphäre zu schaffen, sichere Umgebung zu schaffen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schutzbefohlene, eine Aufmerksamkeit zu haben für das, was da passiert, wenn man miteinander da in Aktivitäten unterwegs ist. Und ich glaube, das hat einen großen Beitrag geleistet, dass einfach auch die Qualität unserer Begleitung, die Qualität von kirchlicher Jugendarbeit deutlich auch zugenommen hat, ja, weil einfach die Grenzen von jungen Menschen jetzt geachtet werden und ein anderer respektvoller Umgang da ist. Ja. Und dazu gehört es, dass wir als Verantwortliche auch lernen, was dazu gehört, solche Bedingungen zu schaffen, damit eben sichere Räume gewährleistet sind. Ja.
Vor 2 Jahren sind Sie dann in Berlin zum Priester geweiht worden und damals haben Sie gesagt, die Weihe ist kein Ritterschlag, sondern ein Hammerschlag, um aus mir ein irgendwie brauchbares Werkzeug zu formen.
Oh Mann, das ist ja das Schlimmste, wenn man mit alten Interviewaussagen konfrontiert wird.
Das heißt, Sie würden das so nicht nochmal sagen.
Doch, aber ich staune gerade selber über diese Metaphorik. Na gut, also was ich damit meine ist, man wird nicht Priester, damit man jetzt irgendwie was Besseres ist als andere, damit man jetzt irgendwie 3 Zentimeter über den anderen drüber schwebt, sondern Priester sein, das ist eine Funktion, das ist ein Dienst für die Gemeinschaft der Gläubigen und als solches will ich es immer verstehen und als solches will ich es verstanden wissen. Ja, ich habe überhaupt keine Lust auf Menschen, die das Priestertum in einer Weise hochstilisieren, dass es nicht mehr menschlich ist, das zu leben. Ich meine, ich habe auch keine Lust darauf, dass Menschen das total verunglimpfen und in den Dreck ziehen. Das ist auf der anderen Seite. Ne?
Aber passiert Ihnen auch?
Ja, es gibt schon innerhalb und außerhalb der Kirche Menschen, die das Priestertum als solches doch sehr in Frage stellen. Aber ohne Priestertum möchte ich mir die Kirche nicht vorstellen. Es ist ein Dienst, ein wunderschöner Dienst. Und dafür bin ich und werde ich hoffentlich brauchbar.
Was ist an dem Dienst so schön oder das Schönste?
Ich darf Menschen Mut machen. Ich darf Menschen trösten. Ich darf Menschen einfach als Menschen mit all dem, was sie beschäftigt, belastet, bewegt, zuhören. Und ich darf für etwas stehen, wofür ich wirklich auch mein Leben lang stehen kann. Also ich würde nicht mein Leben lang irgendetwas anderes verkaufen wollen, sagen wir mal so, wo ich nicht voll dahinter stehe, sondern ich weiß, ich investiere hier mein Leben und ich habe nur dieses eine und ich investiere es für die Botschaft des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe und hinter der kann ich voll stehen und das ist etwas, was auch heute in dieser Zeit wirklich gut ist, das zu hören, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, dass die Kirche damit weiterhin wesentlichen Beitrag leistet in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft.
Der zweite Musiktitel, den Sie ausgesucht haben, ist von Lucho Bermudez, Colombia Tierra Querida. Und ich schlage vor, wir hören den jetzt erstmal und sprechen danach darüber, warum Sie den ausgesucht haben.
Ja.
Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida.
Colombia, Tierra Querida von Lucho Bermudez. Der Musikwunsch von Pater Fabian Retschke vom Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin. Wo sind Sie in Gedanken, wenn Sie diese Musik hören?
Ja, das ist ein Lied, das einfach ganz viele Erinnerungen weckt. Ich war von 2022 bis 2025, also etwa 3 Jahre in Kolumbien. Ich habe in der Hauptstadt in Bogotá gelebt. Ich habe dort eine Promotion in Theologie gemacht und ja, durfte dieses Land auch ein Stück weit bereisen hier und da und kennenlernen in seiner Vielfalt und Fülle. Das heißt ja in dem Stück auch, deine Erde sozusagen ist wie ein Gebet und ist ein Gesang des Lebens. Und wenn man in Kolumbien unterwegs ist, das spürt man, dass es klingt und singt überall nach Leben. Also die Menschen sind so auch mit Tanz und mit Musik unterwegs durch ihren Alltag. Und natürlich auch die Natur, all das singt auf eine Weise. Es ist eines der Länder mit der größten Biodiversität der Welt. Und es ist so fantastisch. Also es weckt ganz viel schöne Erinnerung an dieses Land und ein kleines bisschen, ich sag mal, Heimweh oder Fernweh oder Sehnsucht auf jeden Fall.
Wenn Sie mal vergleichen, wie in Deutschland über Migration diskutiert wird und wie die Kolumbianerinnen und Kolumbianer an das Thema rangehen, was finden Sie da besonders auffällig?
Kolumbien ist eines der Länder, das die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Ähnlich wie Deutschland, also die sind da in der Statistik relativ nah beieinander. Da sind es vor allem Menschen aus dem Nachbarland Venezuela. Und die haben dort relativ schnell irgendwie Chancen bekommen und auch Aufenthaltserlaubnis bekommen. Es sind fast 3 Millionen, so die Zahl ungefähr, von der ich weiß, fast 3 Millionen Menschen aus Venezuela, die in Kolumbien leben, in einem Land, das nun auch nicht die Ressourcen hat, bei weitem nicht die Ressourcen hat wie Deutschland beispielsweise. Und nun sind die Menschen aus Venezuela, die sprechen auch die gleiche Sprache. Die haben also mal den Vorteil, dass sie jetzt nicht noch irgendwie jahrelang Sprachkurse machen müssen. Deswegen ist die Situation ein bisschen anders. Dann ist Kolumbien auch ein Land, aus dem viele Menschen auswandern, vor allem in die USA auswandern wollen. Also das Ganze, da ist Migration in einer gewissen Weise präsent in allen Familien, weil eigentlich alle Familien einem sagen, ja, ich habe irgendwie Neffen, Nichte, Enkel, was weiß ich, die sind da in den USA oder die sind in Deutschland, sind in Europa. Das ist eine andere Perspektive auf Migration. Also was auch irgendwie damit einhergeht, so ein Minderwertigkeitskomplex so ein Stück weit, ja, also dass die Menschen denken, es ist in allen anderen Ländern besser als bei uns und hier kann man ja gar nichts mehr anfangen. Das ist auch eher traurig. In Deutschland erzeugen manche eher so dieses Gefühl, alle wollen nach Deutschland, weil wir so ein ganz tolles Land sind und weil bei uns die Bedingungen so viel besser sind als im Rest der Welt, wo es überall nur Elend herrscht und das ist halt auch nicht wahr. Beispielsweise, wenn wir die Digitalisierung, die Infrastruktur anschauen, da gibt es doch schon auch Länder, wo es besser läuft. Also so ein kleines Beispiel. Und es gibt Dinge, es gibt auch kulturell Dinge, wo wir sagen würden, also Deutschland ist vielleicht einfach auch nicht das angenehmste Land für manche Menschen, um hier zu leben, weil sie sich einfach hier nicht so richtig willkommen und wohlfühlen. Ne? Also insofern, da gibt es schon Unterschiede in der Wahrnehmung und auch in der Betroffenheit sozusagen von diesem Phänomen Migration.
Sie haben im vergangenen Jahr eine Reise durch die Lausitz gemacht und da mit Menschen über das Thema Migration gesprochen. Das stand unter dem Motto Mut und Mythen. Was hat denn Migration mit Mut zu tun?
Ja, also diese Veranstaltungsreihe Migration zwischen Mut und Mythen, die will aufklären über Mythen und sie will auch die Geschichten erzählen von Menschen, die Mut bewiesen haben, weil sie sich auf den Weg gemacht haben und ein ganz neues Leben in einem ganz fremden Umfeld anfangen. Die das tun aus guten Gründen, wohlüberlegt, reiflich entschieden. Da ist ganz viel Mut auch dabei, auch den Mut trotz all der Widrigkeiten, die zumal dann entstehen, wenn jemand in einem Land dann angekommen ist, in einem Aufnahmeland oder im Zielland angekommen ist, sich in diese ganzen ganz unbekannten teilweise Strukturen auch einzuarbeiten. Also da ist an vielen Stellen Mut gefragt, um nicht aufzugeben und ja, sondern um da dran zu bleiben. Und es gehört natürlich auch Mut dazu und das merken wir zunehmend in diesem Land, sich für eine humanitäre Aufnahme von Menschen einzusetzen, für einen respektvollen Umgang mit eingewanderten Menschen. Das ist auch nicht mehr überall so einfach, sagen wir mal so. Und da bekommt man viel Gegenwind. Also da auch die Menschen, die sich einlassen, um ehrenamtlich zum Beispiel Sprachkurse anzubieten oder Menschen zu begleiten. Ich finde, das ist auch ein Stück weit Mut, sich so etwas zuzutrauen. Da gibt es ganz viel, worüber man sprechen kann, wenn es um Mut geht.
Wenn Sie sich jetzt noch mal an die Gesprächsreise erinnern, welches Thema hat für die heißesten Diskussionen gesorgt?
Also es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven. Also ich bin jetzt nicht so einem ganz platter Ablehnung irgendwie begegnet, sondern Menschen, die sagen, ja, wir wissen, dass wir auch die eingewanderten Menschen hier bei uns brauchen, beispielsweise im Gesundheitssystem, weil das gar nicht mehr funktionieren würde. Und gleichzeitig merken wir, dass es dann in bestimmten Punkten auch schwierig ist, wenn es um die Schule geht, wenn es um die Arbeit geht. Es gibt eine hohe Erwartung, dass die Menschen, die zu uns kommen, dass die sich natürlich auch hier an die Regeln halten, dass die hier auch durch Arbeit einen Beitrag leisten und nicht in Abhängigkeit von Sozialhilfe drinbleiben. So, das sind so Punkte. Auch die Fremdheit mit bestimmten kulturellen Phänomenen, auch mit der Religion, des Islam, da ist noch viel Unbekanntes einfach da und das sorgt auch für Sorgen, bei manchen auch für Angst und für Ablehnung. Und das mischt sich eben so. Ne? Ich merke da irgendwo, dass eben die eine Migration mehr erwünscht ist als die andere Migration, dass man nicht auf die einzelnen Menschen schaut, sondern eher Menschen bestimmten kulturellen Stereotypen zuordnet und sagt, also wenn dieser Mensch so aussieht, so als wäre er aus einem arabischen Land gekommen und sowas, dann verdächtigt man den schon der einen oder anderen Sache. Und das ist bei Menschen, die jetzt aus einem EU-Land eingewandert sind, jetzt noch nicht unbedingt so.
Und was sagen Sie den Leuten dann?
Ich versuche bei diesen Veranstaltungen vor allem wieder zu einem nüchternen, sachlichen und faktenbasierten Gespräch zurückzukommen. Wenn ich das größere Bild anschaue, wenn ich langfristig denke, wenn ich Menschen Zeit gebe, sich hier zu integrieren, und Menschen Chancen gebe, dann läuft es auch. Aber wenn ich nur auf kurzfristige Überlastungssymptome schaue, also wo ich merke, so es funktioniert jetzt gerade nicht und wir haben sowieso schon Wohnungsnot und da sind noch so viele Menschen. Ja, kurzfristig ist es eine Herausforderung. Niemand konnte sich vorbereiten auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs für unsere Strukturen beispielsweise. Aber man muss dem Ganzen auch Zeit geben und darauf setzen, dass es sich mit der Zeit dann auch wieder positiver entwickelt und wir Dinge gut ordnen können.
An welchen besonders schönen Moment erinnern Sie sich denn bei Ihrer Gesprächsreise?
Ich finde es auch immer gut, wenn Menschen dann sagen, Mensch, ich habe das noch gar nicht so gewusst oder noch gar nicht so betrachtet. So. Oder wenn Menschen irgendwie auch merken, ja, ich bin irgendwie auch ein Teil dieses Ganzen. Ja. Es gab auch Menschen, die dann daraufhin gesagt haben, ja, das möchten wir gerne unterstützen. Unsere Arbeit ist komplett setzt auf Spenden. Wir sind nur spendenfinanziert, haben sonst keine weitere Hilfe. Also Unterstützung in der Form. Oder weil Menschen dann sagen, ja, ich will mich auch freiwillig bei Ihnen engagieren. Was kann ich denn tun? Ja, Sie ahnen jetzt schon, ich habe diese Reihe auch fortgesetzt und auch in Berlin jetzt beispielsweise schon eine Veranstaltung gemacht dazu. Also das sind schon sehr tolle Erfahrungen auch, ja.
Das heißt, Sie touren damit auch weiter?
Das geht weiter, ja. Und ich bin auch bereit, sozusagen auf Einladungen, auf Anfragen dazu einzugehen und es möglich zu machen, um da so ins Gespräch zu kommen. Ja. Ich komme natürlich als Vertreter einer Organisation, die sich für Flüchtlinge, für geflüchtete Menschen engagiert. Aber mir geht es vor allem darum, das Gespräch zu eröffnen. Und ich glaube, dass so Demokratie funktionieren kann, dass so auch wir in diesem Migrationsthema eher vorankommen, als wenn wir uns gegenseitig niederbrüllen.
Sie haben noch eine Musik mitgebracht, und zwar von den Tempels. Was verbinden Sie mit diesem Stück?
Also das ist ein weiterer Teil meines Universums an Musikgeschmack sozusagen. Ich finde, das ist ein schönes Lied, das ein bisschen auch spricht über die Nebensächlichkeiten, die so oft unsere Gedanken prägen. Also ganz viel auch, was wir an Medien konsumieren. Das Durchwischen durch Inhalte, so wo man ganz viel Aufmerksamkeit verliert in Dingen, die nicht so wichtig sind. Und das ist so ein Song, der das irgendwie klanglich ganz interessant gestaltet und wo aber auch der Songtext nochmal wert ist, da ein bisschen tiefer einzusteigen darüber. Also deswegen habe ich den heute auch mitgebracht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und das war das Gespräch auf Radio 3. Zu Gast war Pater Fabian Retschke vom Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin. Mein Name ist Vera Kröning-Menzel. Ich sage danke für Ihr Interesse und empfehle Ihnen noch unseren Podcast Das Gespräch in der ARD Sounds App. Und nun, wie versprochen, die Tempels mit ihrem Song Paraphernalia.